dass wir die Viertelfinal-Rückspiele der Champions League noch abgewartet haben. Willkommen zum Stadionsprecher, dem Podcast über Kommunikation im Fußball. An Tag 1, nachdem feststeht, dass unter den 4 besten Mannschaften Europas mit Borussia Dortmund und Bayern München gleich 2 Deutsche sind. Leider kein Werder Bremen, aber dafür ist er ja da. Hallo Jens.
Hi Nils, ja, ist tatsächlich schon eine Weile her, dass Werder das letzte Mal in der Champions League war. Aber wer weiß, vielleicht ja in der Zukunft mal wieder.
Na bestimmt, irgendwann wird es mal wieder soweit sein.
Mal gucken.
Und Werder Bremen ist eigentlich auch die perfekte Überleitung, denn Ehre, wem Ehre gebührt, wir müssen erstmal über den deutschen Meister sprechen.
Das ist richtig.
Bayer Leverkusen, souverän und so früh wie nur 4 Mannschaften zuvor in der langen Geschichte der Bundesliga krönte sich Bayer Leverkusen am Sonntagabend erstmals in der Vereinsgeschichte zum deutschen Meister mit einem 5:0 zu Hause gegen Werder Bremen.
Yeah, well. Ja, okay. Ja, war schon vorher irgendwie relativ klar, dass Werder da nicht viel reißen wird an dem Tag. Ja. Sind ja, glaube ich, nur mit 13 Feldspielern auch angereist, also Rumpftruppe. Mhm. Und dann war auch irgendwie nach dem 2-3-0 war auch klar, das Ding ist sowas von durch. Ja. Die erste Halbzeit war stark, haben gut gespielt, auch die eine oder andere Chance gehabt, aber naja, wie es dann ist, ne? Fällt's erste Tor, fällt's zweite Tor und dann.
Und das macht Leverkusen einfach auch so stark dieses Jahr, ne? Also die glauben an sich und spätestens ich weiß nicht, wann der erste Platzsturm da war, nach dem 3-0 oder sowas.
4-0, 80. Oder 4-0, 81. oder sowas, ja.
Da war ja auch irgendwie die Messe schon gelesen, 2 Ohren ins Phrasenschwein.
Auf jeden Fall.
Und dann war es klar, aber Bayer wettbewerbsübergreifend 43 Spiele jetzt ungeschlagen. Das ist schon Wahnsinn. Also verdienter kann man kaum deutscher Meister werden.
Das ist so. Also sie haben von Anfang an ja eine Top-Saison gespielt und ich glaube, man hat es vorher ja überhaupt nicht so gedacht, dass sie so eine Saison spielen könnten. Ja. Also wer hatte Bayer Leverkusen vor der Saison auf dem Zettel? Klar, sie haben gute Spieler geholt in funktionierendes Gebilde rein, aber trotzdem, sie standen quasi vor 18 Monaten noch auf einem Abstiegsplatz, bevor Xabi Alonso kam. Also von daher, wer hätte vor Anfang der Saison gesagt, dass die wirklich da ganz oben stehen könnten? Ja. Aber verdient 43 Spiele. Heute ist dann gegen West Ham Europa League Rückspiel ist eventuell das 44. Und dann sind nicht mehr so viele. Dann hast du noch das DFB-Pokalfinale, du hast noch 5 Spiele in der Bundesliga und dann möglicherweise das Finale. Und dann könnte es tatsächlich so sein, wenn das gut geht.
Eine perfekte Saison.
Ja. Und wenn man so die Mannschaft sieht und auch das Selbstverständnis der Mannschaft auch in der vergangenen Woche gegen West Ham, da auch wieder kurz vor knapp die beiden Tore gemacht, dann ist es einfach nicht auszuschließen, dass sie in 3 Wettbewerben unbesiegt bleiben. Ja. Unfassbar.
Und ich finde auch diese 16 Punkte Vorsprung auf Bayern wirklich unfassbar. Das ist schon Wahnsinn, muss man sagen. Und es war interessant, die Interviews auch zu hören nach dem Sieg jetzt am Sonntag, unter anderem von Jonas Hofmann, der auch sagte, dass dieser 3-0-Sieg gegen die Bayern am 21. Spieltag so ein Schlüsselmoment auf dem Weg zum Titel war. Denn damals hatten sie nur 2 Punkte Vorsprung. Und Hofmann sagt selbst, da hat es einen Ruck durch die Mannschaft gegeben. Hätten wir verloren, wären wir hinter den Bayern gewesen. Mhm.
Ja. Und ich glaube, da wäre auch dann bei den Bayern so ein Selbstverständnis wieder reingekommen. So, jetzt sind wir hier wieder der Branchenprimus. Genau. Jetzt haben wir den Leverkusern mal gezeigt, wie es läuft. Und auch ja nicht nur das Ergebnis, auch die Art und Weise, wie dieses Spiel zustande gekommen ist oder dieses Ergebnis zustande gekommen ist. Da hat, glaube ich, dann bei Bayer auch wirklich der Letzte dran geglaubt, hey, wir können hier was ganz Besonderes schaffen.
Ja. Und spannend war ja auch, wir reden ja natürlich auch gerne über die kommunikativen Elemente.
Unser Hauptthema, Nils.
Eines Erfolgs und auch des Leverkusen-Erfolgs. Und Hofmann sagt auch, dass er glaubt, dass die ehrliche teaminterne Kommunikation zum Erfolg beigetragen hat. Er sagte, es gab Momente, in denen wir uns als Mannschaft zusammengesetzt haben, wenn ein Training mal scheiße war. Dann haben wir uns in der Kabine zusammengesetzt, die Türen zugemacht und das knallhart angesprochen, dass das Training eine absolute Sauerei war. Das zeichnet uns extrem aus, dass wir sehr selbstkritisch sind. Da kann der eine dem anderen die Meinung sagen und das wird angenommen.
Mhm. Finde ich super spannend, weil eigentlich hätte ich das als grundsätzliche Voraussetzung auch in so einer Mannschaft, in so einer eingeschworenen Gemeinde, was du ja sein musst, im besten Fall als Fußballteam, dass es eigentlich gang und gäbe ist. Aber er scheint das anders erlebt zu haben in der Vergangenheit.
Also ich glaube auch, dass das nicht immer so ist, weil ich glaube schon, dass in so Vereinen spielen Egos schon eine große Rolle. Da gibt es bestimmt auch mal Krüppchenbildung und dann ist es vielleicht auch schwieriger, sagen wir mal, etablierten Spielern auch mal was zu sagen, die Meinung zu geigen und eben auch mal zu sagen, dann lauf halt mal mehr oder dann mach mal den Weg oder dann häng dich mehr rein in den Zweikampf. Und ich weiß nicht, also das ist jetzt sehr wild geraten von außen, aber wenn ich so Spieler wie so ein Leroy Sané sehe, wenn er immer mega angepisst ist, wenn irgendwas nicht so läuft, wie er will. Ich glaube, das ist nicht so ganz einfach, bestimmten Spielern dann auch mal die Meinung zu geigen.
Ja, absolut. Und ich glaube, sie haben halt genau auf das Thema auch gesetzt. Sie haben ja mit Granit Xhaka und eben auch mit Jonas Hofmann genau solche erfahrenen Spieler auch dazugeholt, die auch schon in ihren Mannschaften, wo sie davor gespielt haben, eben Meinungsführer waren. Ja. Jonas Hofmann bei Gladbach, Granit Xhaka lange Jahre auch bei Arsenal, ja auch Kapitän gewesen. Also von daher haben sie ja auch ganz bewusst möglicherweise so eine Atmosphäre im Team auch schaffen wollen und das augenscheinlich auch hingekriegt.
Ja. Spannend war auch, Nationaltrainer Julian Nagelsmann hat sich auch geäußert. Er sagte, Bayern 04 Leverkusen ist in dieser Saison die beste deutsche Mannschaft und der Titel absolut verdient. Die Handschrift von Trainer Xabi Alonso ist klar zu erkennen. Die Spieler treten als Einheit auf, da haben wir es wieder, sind taktisch diszipliniert und zweikampfstark, zugleich variabel, kreativ und spielfreudig. Die Leistungen der Mannschaft sind ein Beleg dafür, wie wichtig die richtige Mischung von Qualität und Mentalität
ist. Ja, guck mal, da kann man genau auf das schauen, was er jetzt auch mit der Nationalmannschaft versucht. Genau. Eben nicht nur, sagen wir mal, die besten 11 Spieler auf den Platz zu bekommen, sondern eben die Spieler, die am besten in puncto Qualität und Mentalität zusammenpassen. Ja. Von daher, das kann man schon zusammenfügen hier.
Und über Julian Nagelsmann werden wir gleich noch ein bisschen mehr sprechen.
Warum? Was gibt es denn da Neues,
Nils? Ich weiß auch nicht, wir lassen uns mal überraschen. Aber wenn wir schon bei den Bayern sind, auch der FC Bayern hat natürlich gratuliert. Herbert Hainer sagte, der Titel geht absolut verdient nach Leverkusen. Es ist der Lohn für eine herausragende Saison und tollen Fußball. Das Ziel des FC Bayern lautet nun, die Schale muss zurück nach München. Wir sehen uns in der neuen Saison.
Schöne Kampfansage direkt, ja.
Ja, genau. Aber was anderes kann er ja auch nicht sagen. Und es ist ja auch genau richtig, einerseits dem verdienten Sieger dazu gratulieren, aber andererseits natürlich den Blick vorauszurichten und zu sagen, nächstes Jahr werden wir es euch nicht ganz so leicht machen.
Ja, bin mal sehr gespannt, ob sie diesen Worten dann auch Taten folgen lassen. Ja. Weil genau wie du eben gesagt hast, 16 Punkte. Ich glaube, der FC Bayern hat so ungefähr die Punkte wie in der vergangenen Saison auch und Leverkusen hat einfach nochmal 16 mehr geholt. Ja. Von daher würde Leverkusen so in der Mannschaft zusammenbleiben, was ja mehr oder weniger zu erwarten ist. Mhm. Ich glaube, Fernando Caro hat schon gesagt, einen großen Verkauf müssen wir machen, um dadurch vielleicht auch wieder 2-3 neue Spieler dazu zu holen. Ja. Dann muss man natürlich schauen, wer ist das, an welcher Position wollen sie sich auch noch verbessern. Ja. Von daher bleibt spannend.
Ich bin sehr, sehr gespannt und ich glaube, die Bayern, die müssen ja reagieren. Und wenn man ehrlich ist, war ja nicht nur diese Saison so, auch die davor. Also wenn die Dortmunder das nicht am letzten Spieltag da gegen Mainz vermasselt hätten, wäre es ja das zweite Jahr in Folge gewesen, wo die Bayern eben nicht Meister werden. Also da muss ich ja was tun. Ja. Dieses hohe Niveau, was sie zwischenzeitlich mal hatten mit diesen 11 Meisterschaften, das haben sie in den letzten 2 Jahren einfach nicht mehr gehabt.
Genau. Bevor wir nochmal mehr auf den FC Bayern kommen, lass uns doch nochmal über Borussia Dortmund sprechen und damit über die Leistung am Dienstag gegen Atletico Madrid in der Champions League. Dortmund gewinnt zu Hause 4-2 und zieht ins Halbfinale ein.
Geiles Spiel. Wirklich geiles Spiel. Richtig geiles Spiel, muss man sagen. Und es war auch schön zu sehen, dass die Dortmunder, nachdem sie ja Anfang der zweiten Hälfte echt so ein bisschen eingebrochen sind und kriegen dann diese 2 Tore, dass sie eben nicht auseinanderfallen, sondern dagegen halten, sicherlich auch gepusht durch das Stadion. Die Fans waren der Wahnsinn und dann haben sie es am Ende wirklich über die 2 Spiele auch absolut verdient gemacht gegen Atletico.
Ja, und wenn man mal das Spiel davor sieht, wie chancenlos sie tatsächlich in den ersten 30 Minuten im Hinspiel waren, ich hätte das nicht erwartet, dass sie nochmal so zurückkommen. Also natürlich ist immer Signal Iduna Park, 80.000 Verrückte, da sind wahrscheinlich noch ein paar mehr, Schwarz-Gelbe, die dich nach vorne peitschen. Das hat aber ja auch in den vergangenen Wochen die Mannschaft auch manchmal gelähmt. Ja, also sie haben ja die Leistung, die sie jetzt gegen Atletico gebracht haben, oder überhaupt kann man ja sagen über die komplette Champions-League-Saison, die haben sie ja in der Bundesliga nicht immer auf den Platz gebracht. Also von daher war das dann vielleicht jetzt am Dienstag wieder diese magische Nacht, wo man sowas Besonderes erreichen konnte.
Ja, ich auch da kannst du ja die Parallele zu den Bayern ziehen. Das sind natürlich besondere Spiele, in denen du auch einfach die paar Meter mehr da machst und dich reinhängst ohne Ende. Und das hast du den Dortmundern angesehen. Also wenn du auch so einen Sabitzer gesehen hast, was der geackert hat und wie geil der einfach auch gespielt hat, dann macht er noch so ein mega geiles Tor. Mhm. Und da kommt dann halt ein bisschen was zusammen. Du siehst hinten, finde ich, den Schlotterbeck, der sieht dann beim Verteidigen manchmal einfach nicht so souverän aus, aber trotzdem macht er sein Ding, spielt dann wirklich geile, lange Bälle auch nach vorne. Ja. Das muss man ihm lassen. Also in solchen Spielen wird dann ein bisschen mehr abgerufen scheinbar.
Ja, ist total so. Und ich muss auch echt sagen, Sabitzer hat mich wieder an den RB Leipzig-Sabitzer erinnert, warum er eigentlich dann auch zu den Bayern geholt wurde. Also hat eine Top-Leistung abgeliefert. Ich muss jetzt, glaube ich, das dritte Mal hintereinander hier im Podcast eine Lanze brechen für Julian Brandt, der einfach überall war, der so viele Löcher gerissen hat, der so viel gelaufen ist, auch defensiv so viel gearbeitet hat, der so viel versucht, der auf allen Stellen auftaucht. Ich gebe dir recht, was du ja vor ein paar Wochen schon mal gesagt hast, er ist nicht absolute Weltklasse. Nein, das ist er nicht. Aber er ist einer, der in dem Team ackert, arbeitet. Mentalität ist bei ihm auch ein Riesenthema. Er ist ein absoluter Mentalitätsspieler auch. Und, das finde ich auch sympathisch, er ist einfach auch super vom Mikrofon. Also seinen Interviews höre ich auch gerne zu. Von daher Top-Leistung, Julian Brandt, Sabitzer, Füller hat getroffen, vorne.
Ja, Füller hat, finde ich, das wieder bestätigt, dass er auch bei der Nationalmannschaft dabei ist. Der weiß einfach, wo ein Stürmer stehen muss. Und ich meine, das Tor war einfach überragend, wie er da reinläuft, wie er in der Luft steht, das Ding ganz gezielt in die lange Ecke geköpft. Also das ist schon cool. Aber denkst du, dass jetzt auch mit den Leistungen der Champions League die Chancen des ein oder anderen Dortmund-Spielers gestiegen sind, vielleicht doch noch auf den EM-Zug damit aufzuspringen?
Also die Argumente sind auf jeden Fall da, denn ich meine, worüber reden wir immer? Wir reden auch über internationale Erfahrungen. Also, dass es auch darum geht, in den ganz, ganz großen Spielen mal dabei gewesen zu sein und nicht irgendwie wie das Kaninchen vor der Schlange dann zu erschrecken, wenn irgendwie Situationen auf einen zukommen, mit denen man vorher jetzt vielleicht noch nicht gerechnet hat. Und da haben die Dortmunder schon eine gewisse Erfahrung. Ich würde es mir schon wünschen, dass du solche Spieler auch mitnimmst. Ich denke jetzt gerade an Julian Brandt. Ich glaube, der würde seine Rolle auch eben nicht in der ersten Elf zu stehen absolut akzeptieren. Ja. Der würde hinten dran trotzdem Gas geben. Ich bin auch immer noch nicht ganz überzeugt von der, sagen wir mal, B-Innenverteidigung, die Nagelsmann jetzt beim letzten Mal nominiert hatte, nämlich mit Robin Koch und mit Waldemar Anton. Klar spielt Anton eine super Saison bei Stuttgart, hat international, glaube ich, so gut wie gar keine Erfahrung. Robin Koch, ganz genau das Gleiche. Also von daher, da würde ich mir schon wünschen, dass noch mal einer dabei ist, der jetzt gerade auch so diese internationale Erfahrung ein bisschen mehr
hat. Also dann aber eher Hummels als Schlotterbeck, oder?
Ja gut, da kommt ja diese Komponente rein, die ja Nagelsmann aufgemacht hat. Ist Hummels ein Backup? Kann sich Hummels hinten anstellen? Ich würde sagen, wenn er das kann, dann ja, dann könnte das ein Typ sein. Ja, natürlich muss man auch sagen, gegen welche Mannschaft spielst du bei so einer EM? Weil wenn du sagst, du spielst gegen Mannschaften, die eher hinten um den eigenen 16er stehen, was jetzt zumindest bei Schottland sein kann, was auch bei Ungarn sein kann. Das heißt, die Mannschaft ist sehr weit aufgerückt und dann sind quasi hinter der Abwehr immer Räume. Und da ist natürlich ein Hummels zu langsam. Der kann natürlich diese Räume dahinter nicht gut zulaufen. Da ist natürlich ein Schlotterbeck stärker, weil er mehr Geschwindigkeit auch mitbringt. Also von daher, da muss man natürlich auch gucken, auf welche Gegner treffen wir da so, wie werden die spielen. Von daher, ja, Hummels oder Schlotterbeck. Schlotterbeck hat für mich da ein klein bisschen die Nase vorn, weil er einfach schneller ist und weil ich glaube, dass du mehr Geschwindigkeit auch gerade gegen diese kleineren, in Anführungszeichen, Gegner brauchst.
Wenn ich tippen müsste, würde ich denken, er nimmt Schlotterbeck nicht mit. Also einfach, weil ich glaube, Schlotterbeck ist immer für so einen Bock auch gut. Ich glaube, der braucht noch ein, zwei Jahre, um dann vielleicht das Niveau zu erreichen, was dem Nagelsmann da auch vorschwebt. Wobei dein Argument mit, dass natürlich der ein oder andere, den er da stattdessen mitnimmt, auf diesem Level noch gar nicht gespielt hat und dass er noch gar nicht beweisen konnte, ob er dann solche Böcke schießt oder nicht, ja, muss man mal gucken. Ne?
Ja, und gerade so auf die Champions League habe ich ja eben schon mal gesagt, dass sie überhaupt durch diese Hinrunde so durchgegangen sind, also durch die Vorrunde, da mit PSG, mit AC Mailand und Newcastle. Da haben ja auch beide Innenverteidiger, Schlotterbeck als auch Hummels, super starke Spiele gemacht. Und ich glaube, diesen Kredit könnte man ihnen schon auch geben und sie dann schon auch in so eine EM mit reinnehmen.
Und es gibt ein Wiedersehen mit Paris jetzt im Halbfinale. Ja. Und wir erinnern uns, die Dortmunder haben zu Hause 1-1 gespielt in der Vorrunde.
Richtig.
In Paris 2-0 verloren. Also mein Bauchgefühl sagt mir, da ist echt was zu holen für die Dortmunder.
Ja, ich glaube auch, ich meine, auf der einen Seite ist ja durch diese wir haben zwei Mannschaften, zwei deutsche Mannschaften jetzt im Halbfinale, ist ja vielleicht auch der Platz für den fünften Champions League Platz wieder aufgegangen, ja, oder die Tür für den fünften Champions League Platz aufgegangen, ja, so. Also könnte sein, wenn jetzt Leverkusen heute auch noch West Ham raushaut, mhm, dann sind eben drei große deutsche Vereine in den Halbfinals. In England ist es, glaube ich, nur noch Aston Villa in der Conference League. Liverpool wird wahrscheinlich gegen Bergamo ausscheiden. Das heißt, du könntest du diesen fünften Champions League Platz festigen und der würde ja dann für Borussia Dortmund auch reichen. Also von daher, ich kann mir schon vorstellen, dass sie da dann auch nochmal ein bisschen mehr Fokus auch auf die Champions League legen können, mhm, wenn sie eben wüssten, okay, dieser fünfte, der wird wahrscheinlich reichen. Und dann ist gegen Paris alles drin. Ich meine, ja, Paris ist halt so eine Mannschaft, die muss quasi ja in den Ligue 1 Spielen immer nur, ja, 70%, 75%, 80% auf den Platz bringen. Und dann reicht es ja, um da die Meisterschaft ganz entspannt einzufahren. Das heißt, die müssen sich ja auch dann immer für diese Champions League Spiele so krass hochfahren. Vielleicht gelingt das in diesen beiden Spielen mal weniger gut.
Genau.
Und du kriegst vielleicht irgendwie Dembélé, der ein starkes Spiel gemacht hat gegen Barcelona, ja, einigermaßen, ja, in Griff, ja, und Mbappé,
ja, gut,
macht vielleicht auch mal ein Tor weniger den als sonst. Das kannst
du halt schwer, ja, einfangen. Ne? Aber ja, da sind wir ja schon bei Paris. Das war ja das Parallelspiel dann zu dem Dortmunder Spiel. Und nachdem Barcelona ja in Paris 3-2 gewonnen hat, haben die Franzosen dann zurückgeschlagen, im Camp Nou 4-1, mhm, gewonnen. Und ganz entscheidend dabei war natürlich die frühe rote Karte für Araujo. Mhm. Und ja, Barca-Trainer Xavi war damit nicht so glücklich.
Nee, er hat gesagt, es ist ein Jammer, unsere Champions League ist wegen der Fehler des Schiedsrichters vorbei.
Also, er ist ja während des Spiels schon ausgetickt, ja, muss man sagen. Ja, ja. Ne? Wurde ja schon aus dem Innenraum verwiesen. Und der Co-Trainer ja auch noch dann später.
Ja,
du. Weil sie sich
einfach, seinem Chef gefolgt.
Ja, ja, genau. Weil sie sich da so drüber aufgeregt haben. Ja, und wenn er sagt, der Schiedsrichter war eine Katastrophe und das habe ich ihm auch gesagt und das ist die Realität. Wie findest du das? Also, dass er sauer ist, okay. Aber erstmal diese rote Karte, ich finde halt, die kann man geben.
Ja, ja, ja,
die also, kann man geben. Das ist ja jetzt nicht was völlig aus der Luft gegriffen war, diese Entscheidung.
Ja, also vielleicht müssten wir jetzt hier jetzt jede Schiedsrichterentscheidung nochmal im Einzelnen durchgehen, aber dafür gibt es andere Podcasts. Also von daher, ja, du bist natürlich enttäuscht, wenn du aus so einem Viertelfinale dann irgendwie rausfliegst und dann noch auf die Art und Weise, denn eigentlich war Barcelona die klar bessere Mannschaft. Paris hat das mit ihren schnellen Spielern vorne eher auch auf Konter ausgelegt und Barcelona hat das dann auch eigentlich in Unterzahl noch gut gespielt. Und dass du dann das Gefühl hast, du bist hier um den Lohn deiner Arbeit gebracht worden, okay, ja, aber trotzdem, ich finde es immer ein bisschen einfach dann zu sagen, hey, der Schiri ist schuld.
Und ich finde es ja vor allem auch keinen guten Stil. Das, ja, ist für mich auch kein guter Stil für einen großen Trainer und schon gar nicht für so einen Gentleman. Also ich meine, wir müssen jetzt nicht immer an die Ottmar Hitzfelds und Jupp Heynckes dieser Welt erinnern, aber da ist sowas irgendwie undenkbar, ne? Dass man sich das so einfach macht und sich da selbst komplett aus der Verantwortung nimmt und einfach sagt, okay, hier jetzt nach 180 Minuten Fußball, es lag an dieser einen Entscheidung, ja, vom Schiedsrichter, die ja sogar nachvollziehbar ist. Mhm. Also es ist immer gut, man kann das ja auch sagen in so einem Interview nach dem Spiel, dass diese Entscheidung das Spiel extrem beeinflusst hat, aber ich glaube, es ist immer gut und viel sympathischer, vor der eigenen Haustür zu kehren. Mhm. Aber wahrscheinlich, ja, das ist halt so eine menschliche Reaktion, Schuld von sich schieben. Ich war es nicht, ich bin schon mal nicht schuld als Xavi, mhm, war der Schiedsrichter.
Gut, er hat ja auch vor ein paar Wochen schon angekündigt, dass er eben aufhört bei Barcelona. Ja. Die haben ja dann in den vergangenen 12 Wochen, glaube ich, auch kein Spiel verloren. Und dann wurde ja schon geunkt, oh, bleibt er vielleicht doch. Aber er hat da vergangene Woche auch nochmal einen Riegel vorgeschoben und hat gesagt, nee, ich gehe auf jeden Fall. Naja, und vielleicht ist es dann auch so ein Gefühl gewesen, hey, guck mal, auf dem Weg hätten wir es eigentlich ganz gut ins Champions-League-Finale schaffen können. Ja. Das ist jetzt auch meine Chance als Trainer, mal in diesem Champions-League-Finale zu stehen. Und da ist wahrscheinlich die Enttäuschung, mhm, dann schon zumindest verständlich. Aber ich bleib dabei, auf den Schiri schieben, wenn du 180 Minuten Zeit hast, das auch anders irgendwie zu entscheiden.
Und Kommunikationsprofis machen das anders.
Ja,
Herr so. Xavi Hernandez. So, genau. Und damit kommen wir zu Bayern gegen Arsenal.
Warte noch mal kurz, Nils. Dein Tipp, was glaubst du denn? Schafft Dortmund das gegen PSG? Du hast mich eben gefragt. Ja. Und ich würde sagen, ja, wenn Dortmund es schafft, zwei Top-Leistungen abzuliefern, gut, das ist eigentlich ja eine Grundvoraussetzung, dann glaube ich, haben die eine Chance, nach Wembley zu fahren.
Das wäre einfach so der Hammer, wenn sich die Geschichte von 2013 wiederholt und wieder Bayern gegen Dortmund in Wembley im Champions-League-Finale aufeinander trifft.
Das wäre schon ein bisschen witzig.
Diesmal ist kein Arjen Robben da, der das Ding irgendwie kurz vor Schluss da reinmurmeln kann. Aber es ist
ein Leroy Sané zum Beispiel da oder ein Jamal Musiala.
Also ich kann das ganz schwer tippen, weil meine Hoffnung da einfach so groß ist, dass wir ein deutsches Finale sehen, dass diese Hoffnung, glaube ich, mich ein bisschen blendet, ob der tatsächlichen Kräfteverhältnisse. Natürlich ist PSG erstmal stärker, aber mein Bauchgefühl sagt mir irgendwie auch, die Dortmunder, die könnten das echt machen. Mhm. Das wäre schon richtig cool.
Und Bayern hat ja jetzt zumindest den Schritt getan, hat Arsenal ausgeschaltet.
Ja, ja.
In einem Spiel, was ja ein bisschen war wie das Hinspiel. So, es war ein bisschen, wie hat es Thomas Tuchel beschrieben, es war wie ein Schachspiel in der ersten Halbzeit. Ja. So, wer macht den ersten Move, wer opfert den ersten Bauern? Genau. Und ich hatte auch das Gefühl, so Mitte der zweiten Halbzeit ist Arsenal sehr, sehr gut ins Spiel gekommen, haben das Spiel eigentlich gut kontrolliert. Bayern hat immer wieder Nadelstiche auch gesetzt. Aber so ein bisschen dieses, wir stehen erstmal defensiv einigermaßen stabil und gucken, was wir über unsere schnellen Spieler da vorne machen können. Das war ja ein bisschen so angelegt wie auch im Hinspiel.
Das stimmt und es war halt absolut auf Augenhöhe, das muss man schon sagen. Auch von den Statistiken her, ich weiß noch, die Statistiken nach der ersten Halbzeit, das war wahnsinnig ausgeglichen. Ja. Ich meine, Arsenal hatte mehr Ballbesitz, aber ich glaube, das war ja Teil des Bayern-Plans, dass man ihnen mehr den Ball gibt und dann eben über schnelle Gegenstöße dann irgendwie zum Erfolg kommt. Und die Bayern hatten schon gute Chancen und die hatten auch bessere Chancen als Arsenal. Und gerade in der zweiten Halbzeit haben die Bayern relativ wenig dann auch noch zugelassen von Arsenal, das muss man schon sagen. Und unterm Strich ist dieser Sieg verdient und das Weiterkommen.
Mhm. Und Sie haben halt ihre Erfahrung da eingesetzt. Thomas Tuchel hat seine Erfahrung auch eingebracht, wie man an diese großen Spiele auch rangeht. Ja. Die Mannschaft ist da mitgezogen. Man hat schon auch gemerkt, wie im Hinspiel oder auch jetzt am Wochenende in der Premier League gegen Aston Villa, dass Arsenal dann so nach 70 Minuten ein bisschen die Puste ausgeht. Mhm. Ich meine, die Jungs haben auch echt verdammt viele Spiele in den Beinen und du hast auch, glaube ich, gemerkt, dass Ødegaard und Saka, die sind beide am Sonntag, als sie gegen Aston Villa zu Hause verloren haben, sind sie beide auch verletzt ausgewechselt worden. Die waren auch nicht in der absoluten Topform. Ja. Aber so ist es dann halt, ne? Das ist das Spielglück, das du eben dann auch brauchst. Bayern hat eine solide Performance abgeliefert. Sie waren nicht brillant, aber sie haben genau das getan, was man braucht, um ins Champions League Halbfinale zu kommen. Und deswegen, wie du schon gesagt hast, stehen sie da verdient.
Und ich finde, man muss auch erwähnen, dass die Bayern mit ihrer Personalsituation schon auch eine Challenge hatten. Und als ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich ehrlich gesagt erstmal so ein bisschen gezuckt und dachte mir, boah, ich meine, Davis war ja gesperrt. Ja. Masraoui hinten links, der so wenig gespielt hat die letzten Wochen und Monate. Und dann stellt Tuchel da Guerrero ins linke Mittelfeld, wo ich auch erstmal dachte, krass, ich meine, er hat einen Tell auf der Bank, er hat einen Müller auf der Bank. Aber im Nachhinein muss man sagen, ein extrem guter Schachzug vom Tuchel, weil er natürlich mit Guerrero jemanden hat, der grundsätzlich auch eher defensiv denkt.
Ja, absolut.
Und eigentlich hatte er ja dann auf der linken Seite mehr oder weniger zwei linke Verteidiger und das war natürlich eine gute Antwort für die starke rechte Angriffsseite von Arsenal. Ja. Also der Schachzug ist aufgegangen.
Total. Wir haben ja vergangene Woche schon darüber gesprochen, dass die meisten Angriffe auch über Ben White, Ødegaard und eben Bukayo Saka gelaufen sind im Hinspiel und darauf hat er brutal reagiert und hat das auch alles richtig gemacht. Und es war vielleicht ja auch gar nicht so unclever, dass er mit Masraoui, ein Spieler, der eigentlich ein Rechtsfuß ist, den quasi gegen den starken linken Fuß von Saka zu stellen, weil Saka natürlich dann schon auch immer die Tendenz hat, zumindest in die Mitte Richtung Tor zu ziehen. Und Masraoui steht da mit seinem starken rechten Fuß. Von daher, gute Leistung auch vom Trainer. Und er wurde ja dann hinterher auch in der Pressekonferenz drauf angesprochen. Herr Tuchel, nach der Kritik in den vergangenen Wochen an auch Ihrer Person, ist das jetzt hier so eine Art Genugtuung, dass Sie ins Halbfinale eingezogen sind?
Und die Bild-Zeitung hat ihn gefragt, das ist auch schön, dass die Bild das auch noch fragt und er sagt, das ist ein bisschen scheinheilig, von wo prasselt es denn auf mich ein, aus den Medien oder nicht? Dass jetzt auf der Pressekonferenz danach gefragt wird, ob ich Genugtuung empfinde, kann ich so nicht bestätigen. Also natürlich, aber nicht deswegen, weil sonst würde ich dem, was auf mich einprasselt, zu viel Wertigkeit geben. Sie müssen entscheiden, wie Sie damit leben können, nicht ich.
Mhm.
Mhm. Also ich kann das schon auch nachvollziehen, dass er da so reagiert. Ich meine, er hätte auch nach so einem Sieg und Triumph da gar nicht so richtig drauf eingehen können und dieses Wort scheinheilig in den Mund zu nehmen, okay. Und er hat schon mal diese Saison
genau, gesagt. Zweites Mal hat er schon mal zu Torben ja. Hoffmann gesagt, ja. von Sky damals, das wäre scheinheilig. Ja. Als er auch so Kritik oder auf Kritik angesprochen wurde.
Aber es ist ja auch so, ganz ehrlich, und gerade wenn du dir die Bild-Berichterstattung anguckst zu Tuchel, wo ja ziemlich offen gefordert wurde, auch von einem Experten wie Alfred Draxler, um ihn mal wieder ins Spiel zu bringen.
Ach, der gute Alfred.
Tuchel muss weg, denn ansonsten ist der Champions-League-Titel in Gefahr und die ganzen vermeintlichen Experten, die ganzen Ex-Profis, Didi Hamann, Mario Basler und so weiter, haben eigentlich alle gefordert, dass Tuchel entlassen werden soll, obwohl festgelegt wurde, er bleibt bis zum Ende des Jahres und deswegen... Natürlich muss das für ihn so ein bisschen Genugtuung sein, es einfach auch allen gezeigt zu haben, dass er gerade mit so taktischen Kniffen und offensichtlich mit der Mannschaft auf seiner Seite sowas auch erreichen kann.
Ja. Ich würde aber jetzt das auch nicht sagen, dass jetzt die Kritik jetzt nur von den Medien und den Experten kam. Ja, also auch von Seiten des Vereins wurde ja schon relativ deutlich gesagt, wir spielen nicht den Fußball, den wir spielen wollen. Ich meine, sonst hätte nicht das Verhältnis mit Tuchel im Sommer beendet. Ja. Wenn alles gut gewesen wäre, auch aus Vereinssicht, dann hättest du ja diese Gespräche gar nicht geführt und diese klare Entscheidung auch getroffen. Auch auf Fanseite waren ja viele auch unzufrieden mit dem, wie es in den vergangenen Wochen und Monaten gelaufen ist und natürlich auch zu Recht. Also von daher 100% Medien, Schuld, nein. Ja. Also die anderen haben auch mal gesagt, es ist nicht alles super.
Es ist halt interessant und du kannst dir eine ähnliche Frage vielleicht auch bei Dortmund stellen, dass man ja offensichtlich sieht in diesen Champions-League-Spielen, sie sind in der Lage zu absoluten Top-Leistungen, aber offensichtlich nicht im Bundesliga-Alltag. Und da muss man natürlich einerseits so ein bisschen fragen, liegt das dann an der Mentalität der Spieler?
Ja.
Sind da vielleicht einfach ein paar satt? Oder können die sich nicht so pushen in solchen Spielen, wenn es halt gegen Heidenheim geht?
Ja, ja.
Oder ist es dann auch wieder eine Trainersache, dass er sie nicht so pushen kann, wie er sie pushen müsste?
Ja.
Da steckt man nicht drin. Ich würde jetzt mal einfach wild spekulieren, dass Tuchel auch nicht vor so einem Heidenheim-Spiel sagt, mach mal locker.
Mach mal ganz entspannt heute,
das kriegen wir schon über die Zeit. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist schon eher eine Spielersache.
Ja. Ich meine, du hast ja vergangene Woche auch schon richtigerweise gesagt, natürlich ist es auch ganz normal, dass du gegen Arsenal im Emirates vor 60.000, 65.000 Fans motivierter bist als gegen Heidenheim. Das darf nicht so sein, aber ist natürlich auch ganz natürlich und ganz normal. Und ja, trotzdem sind so diese Schwankungen, die sie in der Saison hatten, schon wirklich bemerkenswert. Wenn du dann auch Köln siehst am Wochenende, das Spiel gegen Köln, haben sie noch Glück, dass sie kurz vor Schluss nicht noch das 1-1 kassieren.
Das stimmt.
Und dann macht der Müller erst das 2-0. Also von daher, dann fährst du mit einem 1-1 aus Köln dann quasi zum nächsten Mal wieder in die Allianz Arena. Ja. Puh, also da scheint es schon wirklich auch Themen zu geben. Aber ja, sie haben es geschafft.
Sie haben es geschafft, genau. Und auch da freuen wir uns auf ein richtig geiles Halbfinale gegen Real Madrid. Auch da können wir ja nochmal tippen und ich sag dir, also da muss ich es ja fast so sagen, aber ich bin da sehr guter Dinge, dass La Bestia Negra den Madrilenen wieder einen einschenkt. Und ich habe gestern noch, ich habe dann nach dem Bayern-Spiel mir auch noch die Verlängerung angeguckt von City gegen Real und ich habe die ganze Zeit gedacht, ich bin schwer dafür, auch wenn ich es Pep total gönne, aber ich war für Madrid. Einfach weil ich glaube, dass Bayern gegen Madrid bessere Chancen hat als gegen City.
Ich bin mal super gespannt, was es auch für ein Spiel gibt. Denn eigentlich waren die beiden Konstellationen in den Viertelfinals relativ ähnlich. City und Arsenal wurden als die spielstarken Mannschaften gesehen. Mhm. Und Madrid und Bayern haben das eher defensiv gemacht. Ich glaube, Madrid hatte gestern das 1-0. Sie hatten irgendwie kurz vor Ende nochmal einen Konter. Und ansonsten haben die den Bus geparkt vor dem 16er. Und da bin ich wirklich gespannt, wie die das jetzt angehen. Und ob dann eine Mannschaft sich ein bisschen mehr traut. Ich meine, man muss sagen, im Hinspiel hat Madrid schon auch offensiver gespielt. Da war es aber auch so, dass Man City ja ganz früh auch in Führung gegangen ist. Das heißt, sie waren auch in Zugzwang, sie mussten was tun. Von daher hoffe ich nicht, dass wir da so eine Defensivparade sehen, wo so zwei defensiv eingestellte Mannschaften höchstens, also maximal stabil stehen und dann mal gucken, was so abfällt.
Ja, nee, glaube ich eigentlich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Und man muss ja auch sagen, dass diese Auswärtstorregel, dass es die nicht mehr gibt, ich glaube, das tut den Spielen total gut.
Ja, weil haben wir vergangene Woche auch schon gesagt.
Die Hinspiele, das waren Kracherspiele und du musst halt von Anfang an, du kannst nicht so viel taktieren, ein Auswärtstor reicht uns und dann gucken wir und so. Und ich glaube, das hilft grundsätzlich mal diesen Spielen.
Ja. Ja, und ich glaube, das war ja auch einer der Punkte, warum das Spiel Real gegen City so gelaufen ist. Ich meine, Madrid hatte den frühen Treffer und hatte dann halt einfach auch die Chance, sich hinten reinzustellen. Und Toni Kroos hat es ja dann auch im Interview relativ offen gesagt, nach dem Motto, ja, das Ziel war dann am Ende schon irgendwie ins Elfmeterschießen zu kommen, ja, als dann City noch den Ausgleich gemacht hat. Ja, genau. Okay, ich meine, wenn man ehrlich ist, und ich habe es ja vergangene Woche auch getippt, City ist die stärkere Mannschaft gewesen, auch am gestrigen Abend. Aber sie haben halt die Bude nicht gemacht. Und da waren ein paar Hundertprozenter dabei, wo du sagst, Junge, Junge, die müssen rein. Aber so ist es halt im Fußball. Ja. Und dafür zahle ich auch 2 Euro. Nee, 3 Euro gibt es. Ne? 3 Euro ins Phrasenschwein.
Ja, und damit machen wir einen Strich unter die Champions League und kommen last but not least zu einem wahnsinnig spannenden Thema, wie ich finde. Wir waren ja gerade schon bei den Bayern und wir haben schon festgehalten, Tuchel hört im Sommer auf und es ist natürlich nach wie vor die große Frage, wer wird sein Nachfolger? Und es könnte ja tatsächlich so sein, dass Tuchels Vorgänger auch sein Nachfolger wird und Julian Nagelsmann wirklich nach München zurückkehrt.
Ja.
Wird zumindest in den Medien kolportiert und ich habe heute Morgen erst gelesen, Volker Struth, der Berater von Julian Nagelsmann, sagte, in den nächsten 5, 6, 7 Tagen wird da eine Entscheidung bekannt gegeben. Also das wird richtig spannend. Was sagt dir denn dein Bauchgefühl? Kommt er wirklich zurück oder bleibt er beim DFB?
Ich glaube, Max Eberle hat ja darauf angesprochen, gesagt, ja, wenn er das meint, dass wir mit ihm in Verhandlungen sind, also wir, der FC Bayern, dann soll er das meinen. Also er lässt sich da ja nach wie vor nicht in die Karten schauen. So, ja, er hat gesagt, ich werde keine Namen
kommentieren,
vielen Dank. Und da bleibt er auch bei Julian Nagelsmann dabei. Ich meine, ich fände es schon verrückt. Ja? Wir haben jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das wäre schon eine sehr, sehr, sehr interessante Konstellation. Und da ist natürlich auch kommunikativ einiges zu leisten.
Ja, ja.
Würde jetzt Nagelsmann kommen. Ich meine, ich habe dir, glaube ich, den Link irgendwie vor ein paar Tagen geschickt, als es so durch die Presse gegangen ist. Ja. Und du hast zurückgeschrieben, ja, cool, das wäre super. Oder das fände ich klasse oder sowas cool in der Richtung.
Das wäre, ja, genau. Und ich habe übrigens auch das Gefühl, dass es so kommen wird. Also Nagelsmann kann sich jetzt entscheiden, bleibe ich beim DFB oder gehe ich wieder zurück zu einer Vereinsmannschaft. Und Nagelsmann, wenn man jetzt mal so ein bisschen rückblickend sich seine Statements anguckt, finde ich schon, er hat hin und hier und da so Fährten ausgelegt. Also er hat eigentlich immer ganz klar gesagt, ich bin ein Familienmensch. Wir wissen, er wohnt in München. Wir wissen, er hat 2 Kinder. Und er hat ja auch gesagt, ich möchte kein abwesender Vater sein. Daraus kann man auf jeden Fall schon mal schlussfolgern. Er wird jetzt nicht irgendwie beim FC Barcelona unterschreiben. Und er wird auch nicht nach Liverpool gehen. Also er wird in Deutschland bleiben. Und ich kann mir total gut vorstellen, nachdem er auch bei dieser einen PK sehr ausführlich darauf eingegangen ist, dass er diese tägliche Arbeit mit der Mannschaft mag, dass er das Gefühl hat, okay, die Story in München, das war immer sein Traumjob.
Ja.
Der will da, glaube ich, wieder hin und ich glaube, er weiß auch jetzt mit Eberl und Freund sitzen da ein paar andere Leute in entscheidenden Positionen, auf die er sich mehr verlassen kann. Und Fakt ist doch auch, wenn er jetzt zurückkommt, ist doch klar, dass nicht bei den ersten 3 Spielen, die nicht so laufen, sie ihn direkt wieder raushauen. Das können sie ja nicht machen. Also dann müssten sie ja auch sagen, okay, komm, wir holen ihn jetzt das 2. Mal und wollen hier langfristig was aufbauen. Dann musst du ihn auch durch ein paar schwerere Phasen mit durchschleppen.
Auf jeden Fall, zumindest müsste das so sein.
Ne? Ja, genau. Also ich glaube, da hätte er auf jeden Fall Kredit. Und ich glaube, das ist Nagelsmanns Traum. Und zur Nationalmannschaft kann er auch noch in 10 Jahren wieder zurück.
Ja, absolut. Das ist auch gut möglich, dass das auch nochmal passiert. Wie würdest du denn jetzt als, sagen wir mal, du bist jetzt Pressesprecher, Kommunikationstypi beim FC Bayern. Was würdest du denn so einem Nagelsmann in den Mund legen? Was wäre denn so, weil das wäre ja die erste Frage. Herr Nagelsmann, Sie sind hier vor 1,5 Jahren vom Hof gejagt worden und jetzt sind Sie wieder hier.
Ja.
Warum? Warum tun Sie sich das an, Herr Nagelsmann?
Ja, ich glaube, genau das, was ich gerade gesagt habe, würde er auf jeden Fall sagen, nämlich diese Sache mit, okay, ich habe jetzt beim DFB gesehen, das ist nochmal eine andere Arbeit mit so einem Verband und ich schätze die tägliche Arbeit und ich glaube, das wäre ein Argument, was er auf jeden Fall anführen sollte.
Auf jeden Fall, ja, das ist auch richtig.
Das definitiv und ich glaube auch, diese Geschichte mit, es war und ist mein Herzensverein und damit auch ein Herzensprojekt und diese Ära, die er prägen sollte, die kann er eben immer noch prägen. Und ich glaube natürlich, dass sowohl er als auch die Bayern aufpassen müssten in der Kommunikation, dass sie jetzt nicht den schwarzen Peter nur Richtung Oliver Kahn und
Salihamidžić schieben. Das ist nämlich die Gefahr, absolut.
Genau, weil, also wir waren ja jetzt nicht dabei bei den Gesprächen und wir wissen nicht, wer da alles involviert war bei dieser Entscheidung, aber das wäre natürlich naheliegend zu sagen, ja gut, die haben ihn einfach zu früh rausgeschmissen, mhm, und das ist ja auch unsere Meinung. Also ja, das haben wir immer gesagt, genau. Nagelsmann hätte damals nicht entlassen werden sollen. Aber ganz so deutlich darfst du es natürlich in der Kommunikation nicht machen. Aber ich glaube schon, dass du es zwischen den Zeilen irgendwie sagen kannst. Nach dem Motto, es war nicht alles gut damals, aber die Entscheidung kam zu früh. Mhm. Das glaube ich schon, kann man sagen, ohne dass man jetzt diese Namen da nennt. Und dann ist natürlich klar, wer gemeint ist.
Ja, und ich glaube, dass man dann auch irgendwie sowas sagen kann nach dem Motto, ja, ich spüre das Vertrauen, dass wir hier jetzt gemeinsam die kommenden Jahre nach vorne treiben können. Ja. So, dann wäre so diese Unterstützung von hinten dran, also Max Eberl und Christoph Freund, wäre dann auch irgendwie noch mit erwähnt. Also ich finde schon, dass man das machen kann, aber genau wie du sagst, man muss natürlich aufpassen, dass man jetzt nicht nur auf Kahn und Brazzo rumhämmert, denn, das muss man ja auch mal sagen, die zwei sind sehr, sehr, sehr still gewesen. Ja. Die haben kein bisschen nachgetreten und das sollte man dann auch jetzt so beibehalten vom FC Bayern, dann jetzt nicht einfach zu sagen, ja, die zwei waren schuld, dass sie Nagelsmann entlassen haben. Ich meine, wir wissen alle um den Einfluss von Uli Hoeneß und auch Karl-Heinz Rummenigge und auch ein Dresen war ja damals schon im Verein und ein Herbert Hainer ganz genauso. Also von daher, ja, das jetzt nur auf die beiden zu schieben, das wäre schlecht. Von daher müsste man schon gucken, so nach dem Motto, wir haben uns dazu entschieden, dass wir hier noch nicht am Ende der Geschichte sind.
Und das Interessante ist, Oliver Kahn hat dieser Tage auch ein Interview gegeben, wo es auch natürlich nochmal um die Nagelsmann-Entlassung ging. Mhm. Und er hat nicht die Entlassung selbst als Fehler bezeichnet, aber die Art und Weise, wie es gelaufen ist. Mhm. Wir erinnern uns, Nagelsmann war da Skifahren und erst in den Medien und dann musste quasi sein Berater bei den Bayern nachfragen, ist da was dran? Und das beschäftigt Oliver Kahn noch immer, ja, hat er gesagt. Wahrscheinlich macht er jede Nacht Schweiß.
Auf jeden Fall. So wirkt er auch, ne?
Ja, so als Typ. So wirkt er auch, genau. Ja, aber ich meine, Hoeneß hat es ja ganz klar danach gesagt, dass er das auch nicht nachvollziehen konnte. Und da weiß man ja auch nicht, wenn Hoeneß selber auch kritisiert, dass Kahn zu wenig das Gespräch mit ihm gesucht hat. Ja. Vielleicht ja auch in diesem Falle. Ja. Also ich glaube schon, man könnte das kommunikativ verkaufen und am Ende des Tages zählt ja ohnehin nur der sportliche Erfolg auf dem Platz. Und ich glaube, Nagelsmann ist die beste Alternative, die Bayern haben. Ralf Rangnick, der fachlich total gut ist, ich glaube, das könnte menschlich schwierig werden mit dem einen oder anderen, der da noch bei Bayern so rumspringt.
Ich glaube, er hat vor ein paar Wochen auch schon mal gesagt, nee, da ist nichts dran.
Ja, also ein paar andere Kandidaten fallen einfach wegen der Sprachbarriere raus. Ja. Und das fand ich auch einen interessanten Gedanken, den hatte ich so nie, weil man denkt ja bei der Sprache immer eigentlich zuerst an die Spieler, dass man sagt, der muss in der Sprache der Spieler mit denen sprechen. Tuchel leitet sein Training aber auch in vielen Fällen auf Englisch, um da alle mit reinzuholen. Aber die Sprache ist wohl vor allem auch ein Thema quasi für die Oberen, für einen Hoeneß und Co. Und die wollen sich eben lieber auf Deutsch mit einem Trainer austauschen, weil sie des Englischen gar nicht so mächtig sind. Und deswegen ist eben so ein De Serbi oder auch ein Zidane wahrscheinlich kein Kandidat.
Und ganz viele andere neue Namen kommen ja gar nicht rein im Moment.
Genau.
Es werden keine neuen Kandidaten genannt. Ja. Von daher muss man eigentlich sagen, Nagelsmann, Rangnick, wenn er will und kann vielleicht. Ja. Ein Zidane ist da noch irgendwo mit drin und ein De Serbi, aber viele andere Kandidaten kommen überhaupt nicht mehr dazu. Von daher und aus diesen jetzt genannten ist Nagelsmann der Kandidat.
Ich glaube, die Bayern verhandeln einfach aktuell mit Nagelsmann über sein Management. Da geht es dann um Vertragslaufzeiten und wahrscheinlich muss da auch über Geld geredet werden, weil das war für Bayern dann diese ganze Aktion schon relativ teuer, ihn rauszuschmeißen, Abfindung, jetzt holen sie ihn wieder zurück. Keine Ahnung, aber ich glaube, da geht es jetzt eigentlich nur noch um die Details und dass Nagelsmann halt sagt, okay, komm, ich mach's halt.
Ja.
Und ich denke auch, mit jemand anderem wird da gerade gar nicht groß verhandelt. Mhm.
Oh Mann.
Spannend. Das wird sehr wirklich spannend. Cool.
Und du, wenn wir Glück haben, ja, vielleicht schon in den kommenden 4, 5, 6, 7 Tagen. Was hat der Berater gesagt? Also von daher, vielleicht zur nächsten Podcast-Folge
werden wir darüber reden.
Zumindest, ob er es wird oder ob er es nicht wird, was ja schon mal super spannend wäre. Genau. Aber wir schreiben es einfach schon mal in die Headline, ne? Nagelsmann kehrt zum FC Bayern zurück.
Finde ich gut.
Wir machen mal einen auf Sky oder auf Bild.
Also ich glaube auch, ich meine, klar, Nagelsmann kann jetzt natürlich sagen, ich mache es nicht, aber was so durchsickert, ist ja auch, er kann sich's vorstellen. Also er hat nicht von vornherein gesagt, auf keinen Fall.
Ja.
Und das spricht eigentlich dafür, dass es jetzt nur noch um Details geht. Und also wenn ich Geld setzen müsste, würde ich sagen, Nagelsmann ist im Sommer wieder. Und
nur weil du das eben schon mal gesagt hast, Nils, so Hoeneß, Eberl ist ein Hoeneß-Kandidat.
Ja.
Hoeneß war unzufrieden mit der Entscheidung. Eberl macht es jetzt wieder. Der zieht es jetzt wieder glatt. Ja, der holt ihn wieder zurück und mit ihm prägen wir jetzt doch eine Ära.
Wow. Fände es gut, weil, wie gesagt, es war ein Fehler, ihn damals so schnell rauszuschmeißen. Und er ist ein super, super Trainer. Und das zeigt er doch jetzt auch bei der Nationalmannschaft. Und die mutigen Entscheidungen, die er da getroffen hat, die sprechen allesamt für ihn. Und ich meine, klar, am Ende ist natürlich dann auch spannend, wenn er es macht. Egal, wie die EM ausgeht, wenn das eine supergeile EM für Deutschland wird, ist natürlich dann, oh Gott, und jetzt geht er da weg. Wenn es eine scheiße EM wird, dann kann man auch sagen, ja super, hier, der Loser-Trainer von der EM kommt jetzt hier zu den Bayern und soll jetzt alles besser machen. Das ist natürlich so oder so nicht ohne.
Ja, und bevor wir jetzt gleich den Podcast beschließen, nur noch ein Gedanke, ne? Weil ja die ganze Zeit auch immer so geguckt wird, ja, dass es dem Müller gut geht und dass es dem Neuer gut geht und so weiter. Und Nagelsmann war ja nicht unbedingt ein Müller- oder Neuer-Fan. Ja, das stimmt. Vielleicht haben jetzt die Eberls und die Freunds und die Hoeneße auch gemerkt, dass sie halt eine Mannschaft jetzt eher an der neuen und an der zukünftigen Generation ausrichten müssen und nicht mehr so sehr an Müller.
Ja. Wäre kein schlechter Gedanke.
Vielleicht.
Ja, wäre kein schlechter Gedanke. Ich meine, Neuer wird wahrscheinlich noch ein bisschen weitermachen, vor allem jetzt, da Nübel verlängert hat, bei den Bayern verlängert hat, aber bei Stuttgart noch 2 Jahre bleiben soll. Ja. Spricht dafür, dass Neuer auch bei Bayern noch ein bisschen spielt. Aber gut.
Boah, ich habe jetzt hier neue Generation gesagt, ne? Also Kimmich ist, glaube ich, auch schon 29. Also die Nachfolgegeneration nach den Neuers und Müllers, sagen wir es mal so.
Genau. Ne? Oh Mann, Freunde, es bleibt spannend. So, und damit, Jens hat es schon angekündigt, beschließen wir die aktuelle Folge des Stadionsprecher. Wünschen euch eine schöne Woche, uns ein schönes, spannendes Fußballwochenende. Bleibt gesund, bleibt stabil, bleibt im Gespräch.
Ciao.
Nils vor, noch ein Tor. Defense Jens, Defense Jens, schalalalala.